NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Dezember 1968. Der Todestag des Theologen Karl Barth.
Ich bin der Herr, dein Gott. Das erste von 10 Geboten. Aber wer genau, das war seine Frage, wer genau ist Gott? Die Antwort gab er sich selbst.
Gott ist Gott.
Gott ist nicht, was wir uns vorstellen. Liebe oder Güte oder Strenge oder Gerechtigkeit, was auch immer. Gott definiert sich aus sich heraus. Und das hat eben jener gesagt, der selbst ein Gott war. Ein Gott der Theologie. Karl Barth. Gott ist Gott.
Ich zitiere mal einen Satz, der berühmt wurde. Wir sollen von Gott reden, wir können nicht von Gott reden, wir sollen beides sagen und so Gott die Ehre geben.
Der letzte Assistent Karl Barths, der Theologieprofessor Eberhard Busch aus Göttingen. Aber was heißt schon Assistent? Er war auch der letzte Vertraute Karl Barths. Was dieser Karl Barth für Theologen war, ist vielleicht für Laien ein...
Jetzt haben Sie ein Wort gebraucht, das ich gar nicht hören will.
Entschuldigung. Laien, diesen Begriff duldete der Theologengott niemals.
Laien, und was dann noch? Ein Laie heißt einfach ein dem Volk zugehöriger. Und wir alle können nur dem Volk angehören. Ich meine jetzt also in diesem Fall dem Volke Gottes, da stehen wir nebeneinander. Der eine hat Theologie studiert und der andere nicht.
Und der eine versteht es, den Gedanken eines Karl Barth zu folgen, der andere nicht.
Gott hat ihn von Anfang an wohl behütet, diesen Karl Barth.
Ein kleiner Scherz seiner Zeitgenossen.
Denn Gott wollte ihn lange leben lassen.
Warum? Aus purer Neugier.
Was?
So hat sich Gott gefragt.
Was werde ich wohl alles über mich erfahren von diesem großen evangelischen Theologen?
Also, wie war das? Wir sollen von Gott reden?
Wir können nicht von Gott reden. Wir sollen beides sagen und so Gott die Ehre geben.
Es tönt wie ein unglaublich dialektischer Satz, aber in dieser Weise hat er am Anfang das geltend gemacht. Und der Fortschritt, der dann später kam, bestand darin, dass er sagte, wir sollen nicht von Gott reden, sondern Gott hat selber geredet zu uns. Also das Wort Gottes ist das eigentliche Thema der Theologie und darum haben wir uns zu bemühen, das zu verstehen.
Karl Barth hat sich bemüht. Wir können nicht von Gott reden, dennoch hat er genau dies in ungezählten Vorträgen und in mindestens 600 Schriften getan. Von Gott geredet und geschrieben.
Die meisten Theologen, besonders in der heutigen Zeit, schreiben nur noch Broschüren. Und das hat mir nie gefallen. Sondern ich habe mir gesagt, wenn schon Theologe, dann will ich jetzt zusammenfassend, will ich probieren, auszubreiten, was ich vernommen zu haben meine, als Gottes Offenbarung.
Ausbreiten, das ist treffender als zusammenfassen. Allein sein Hauptwerk, die berühmte kirchliche Dogmatik, nimmt sicher die Hälfte der Bibliothek eines gut sortierten Theologiestudenten ein. Barth auf den Punkt zu bringen, wäre so, als verkürze man Goethe auf einen Vierzeiler.
Für Barth war kein Problem erledigt damit, dass er davon gesprochen hatte. Wenn er zu einer neuen Sicht kam, zu einem neuen Thema kam, musste alles noch einmal neu gesagt werden und neu durchdacht werden.
Karl Barth hatte viel Zeit, um viel zu schreiben. Als er am 10. Dezember 1968 starb, war er 82 Jahre alt. Seine Zeitlichkeit, wie der Theologe es nannte, hatte im Mai 1886 begonnen.
Meine Zeitlichkeit, das heißt mein besonderes Dasein und So-Sein in der mir zugewiesenen und vorübergehend gelassenen, dereinst zu verewigenden, begrenzten Zeit.
So steht es in einer Notiz, die Barth seinem letzten Assistenten Eberhard Busch überlassen hat. Also, er kommt in Basel zur Welt und wächst in Bern auf. Sein Vater, ein evangelisch reformierter Theologieprofessor.
Von den Eltern her gab es eine interessante Prägung. Von der Mutter her hatte er eine stark kämpferische Haltung. Und vom Vater her eine freundlich zurückhaltende Art, sodass er von frühen Kindheitsbeinen an Mozart liebte. was der Vater ihm auf dem Klavier vorgespielt hat.
Mozart. Karl Barth, so wird er später über sich selbst sagen, sei sich betreffend der Engel im Himmel sicher,
dass sie, wenn sie unter sich sind, Mozart spielen und dass ihnen dann doch auch der liebe Gott besonders gerne zuhört.
Nur wenn man hört, kann man auch reden. Das, so sagt es Karl Barth, das habe er von Mozart gelernt. Auch Mozart habe als erstes gehört und dann musiziert. Die wissenschaftliche Welt hört früh von diesem Mann aus der Schweiz. Als einfacher Ortspfarrer schreibt Karl Barth einen Kommentar zum Römerbrief des Paulus. Und er schreibt ihn in einer völlig neuen, klaren Sprache, lässt zum ersten Mal diese neue dialektische Wortgottestheologie aufblitzen und löst ein ungewöhnlich großes Echo aus. Er macht sich mit dem Kommentar nicht etwa beliebt, im Gegenteil, er eckt an, er schockiert. Aber er präsentiert eben auch seinen scharfen Verstand.
Und da kann man sich vorstellen, dass er, auch wenn er negiert wurde, dann ins Gespräch kam. Dass sein Name in ganz Deutschland bekannt wurde.
Karl Barth erhält 1921 einen Ruf nach Göttingen auf einen neuen Lehrstuhl für reformierte Theologie. Eine Sensation, denn Barth hat nicht einmal einen Doktortitel. Und vor allem, ihm fehlt der Stallgeruch. In seiner letzten proletarisch geprägten Pfarrgemeinde in Safenwil in der Schweiz hat er sich am Aufbau einer Gewerkschaft beteiligt. Und
mein Gott, Herr Pfarrer,
er ist Sozialdemokrat geworden.
Damals war das eine schlimme Sache. Wenn man Sozialdemokrat war, dann wurde man gleich Bolschewik genannt.
Und dieser Bolschewik also macht eine solche Karriere. Seine Göttinger Professorenkollegen nennen ihn abschätzig Herr Pfarrer.
Jetzt komme ich nach Deutschland, komme nach Göttingen und befinde mich dort unmittelbar nach dem verlorenen Krieg in der Gesellschaft von diesen geheimrätlichen Professoren der dortigen Universität, die also noch alle noch auf Schwarz-Weiß-Rot schworen und auf den Kaiser und auf Bismarck und so fort. Ja, mir blieb nichts gut übrig, als mich jetzt eben auch wieder links zu stellen, denn das schmeckte nicht nach Freiheit, was sich da in Göttingen wahrnahm um mich herum.
Karl Barth fordert sie ein, diese Freiheit. Er ist unbequem. Später wird er als Professor nach Münster und nach Bonn wechseln. Aber ganz gleich von welcher Position aus, er wird immer wieder gegen den Strom schwimmen. Nicht nur in der Theologie, sondern vor allem auch in der Politik. Er ist damals recht allein mit seiner Auffassung, dass diese berühmten beiden Reiche, das Reich Gottes und das Irdische, zusammengehören. Die Zwei-Reiche-Lehre Luthers lehnt Karl Barth ebenso ab wie die 1:1-Auslegung des 13. Kapitels im Römerbrief.
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.
Es ist mit der Freiheit wie mit dem Glauben oder wie mit der Liebe, wie mit dem Frieden oder mit der Freude. Es gibt Freiheit nur, wo sie und indem sie gelebt wird. Da kommt sie mit der Unwiderstehlichkeit der Morgenröte, aber auch nur da.
Ein solcher Mann lässt sich nicht als Verdammter in die Hölle locken. Auch 1933 schwimmt Karl Barth gegen den Strom, besser gegen die gewaltige braune Flut.
Also letztlich einfach darum, weil ich sah, dass das liebe deutsche Volk da anfing, einen falschen Gott anzubeten.
Er hat 1933 eine sehr aufregende Predigt gehalten, in der er sagt, dass Juden und Christen zusammengehören. Diese Predigt hat er dann drucken lassen und sogleich dem Adolf Hitler zugeschickt. Und es gibt Zeichen, dass Hitler das auch gelesen hat.
Für seinen Professor, daran erinnert dessen letzter Assistent Eberhard Busch, ist es damals völlig selbstverständlich, dass sich die Menschen ausschließlich nach dem Wort Gottes richten müssen, nicht aber nach den Befehlen und Verordnungen eines Menschen, sei er auch noch so mächtig. Karl Barth wird zum geistlichen Vater der sogenannten Bekennenden Kirche, zu jenen evangelischen Christen, die sich nicht vom Hitlerstaat vereinnahmen lassen wollen.
Also kurzum, das war für mich instinktiv. Ich brauchte mich gar nicht zu besinnen, also dass ich das abzulehnen hatte, und habe dann also in dem sehr bescheidenen Umkreis der deutschen evangelischen Kirche, habe ich dann mein Bestes getan, um dieser Sache ein bisschen zu widerstehen.
Er ist der Verfasser der berühmten Barmer theologischen Erklärung, mit der sich diese bekennende Kirche von den obrigkeitstreuen deutschen Christen abgrenzt.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften.
Das war 1934. Im Jahr darauf las Karl Barth den staatstreuen Christen in Deutschland die Leviten, weil sie die Judenverfolgungen duldeten. Daraufhin musste er Bonn verlassen und ging nach Basel auf einen Lehrstuhl für systematische Theologie. Aber er mischte sich weiterhin ein in die Politik.
Man ist als Theologe, schwebt man nicht als eine Sorte von Engelein über der Erde, sondern man steht fest auf dem Boden dieser Erde. Und da sind die Fragen, die man als die politischen bezeichnet, die sind immer da.
Und Barth hatte bemerkenswerte Antworten auf diese Fragen, etwa bei einem Vortrag in Schottland im Frühjahr 1938.
Es gibt unter Umständen eine nicht nur erlaubte, sondern göttlich geforderte Resistenz gegen die politische Macht. Eine Resistenz, bei der es dann unter Umständen auch darum gehen kann, Gewalt gegen Gewalt zu setzen. Anders kann ja der Widerstand gegen die Tyrannei, die Verhinderung des Vergießens unschuldigen Blutes, vielleicht nicht durchgeführt werden.
Er blieb unbequem und dabei stets überraschend. Etwa als er sich schon 1945 für eine christliche Solidarität mit den verhassten und besiegten Deutschen einsetzte. Das war mal wieder gegen den Strom der Mehrheitsmeinung. »1962, nach seiner letzten Vorlesung, ließ dieser Kirchenvater des 20. Jahrhunderts sein Lehramt ruhen. Ist damit alles Wesentliche über Karl Barth gesagt?«
»Vieles müsste jetzt zuerst beginnen, aber wenn Sie mit diesem Teil zufrieden sind, so bin ich auch zufrieden.«
Eine Geschichte muss noch erzählt und dabei richtiggestellt werden. Der Titel seiner letzten Vorlesung lautete »Über die Liebe«. Professor Karl Barth hat 35 Jahre lang mit zwei Frauen unter einem Dach gelebt. Ein beliebter Stoff für die Tuscheleien unter Theologen. Da gab es zum einen Nelly Hoffmann und es gab Charlotte von Kirschbaum, genannt Lollo. War es seine Geliebte? Nein. Professor Eberhard Busch, der letzte Mitarbeiter, stellt es richtig. Nelly war die Ehefrau, die sich um die 5 Kinder und alles andere kümmerte. Und Lollo war weitaus mehr als seine Geliebte. Sie war seine große Gesprächspartnerin.
Er schrieb einmal 1933, ich bin ganz allein, aber diese Charlotte, die hilft mir und die sagt mir auch, wie ich den Weg gehen soll.
Seine eigentliche große Liebe aber, so enthüllt Eberhard Busch, gehörte einer Frau aus der Jugendzeit. Karl Barth hatte sie nicht heiraten dürfen, weil es die Eltern nicht wollten. Eine Rösi Münger aus Bern. Und diese Liebe habe er stets in seinem Herzen getragen.
In der letzten Zeit seines Lebens, wenn wir am Abend noch eine Mozartplatte hörten, hatte er immer das Bild dieser Rösi in der Hand und weinte dazu. Also es ist keine Abenteuergeschichte, sondern eine traurige Geschichte, dieses Nicht-Gelingen einer geordneten Beziehung zu einer bestimmten Frau.
Er hat sie stets verschwiegen. Nur von seiner anderen Liebe hat Karl Barth gesprochen. Wenn er je in den Himmel kommen sollte, dann werde er sich dort zunächst nach Mozart erkundigen. Karl Barth starb am 10. Dezember 1968. Und die Theologen erzählten sich augenzwinkernd, was sich dann ereignet haben muss.
Petrus heißt ihn willkommen und stellt die üblichen Fragen, prüft seinen Glauben und sein Leben. Aber Barth greift sie energisch auf, stellt Gegenfragen und beginnt einen Disput. Petrus bittet den Erzengel Michael, den schwierigen Ankömmling besser doch gleich zum Heiligen Geist zu führen. Es dauert lange. Plötzlich kehrt der Erzengel verstört zurück. »Was ist?«, fragt Petrus erschrocken. »Karl Barth ist doch nicht durchgefallen.« »Nein«, stammelt der Erzengel. »Er nicht, aber der Heilige Geist.«
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Karl Barth, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.